Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute wieder ein Thema, das auf den Draft bezogen ist, aber ausnahmsweise nicht zur ersten Runde. Es wird seit Wochen und Monaten über die Leute geredet, die in der ersten Runde vermutlich gehen. Ich dachte mir, ich suche meine liebsten Tag 2 und Tag 3 Prospects raus. Genau, bevor wir mit den einzelnen Spielern anfangen, schon mal vorweg. Fragen, Rückmeldungen, sonstige Bitten oder sowas in die Richtung, gerne auf Twitter oder Instagram melden, das nochmal ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, schaut in die Shownotes oder auf meine Webseite, da ist der Link zu meiner Steady-Seite. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem eigentlichen Thema an. Ich habe mir auf jeder Position einen Spieler rausgesucht, der vermutlich, ich habe einen Spieler, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er in die erste Runde rutscht. Zumindest ich sehe ihn da. Aber nicht glaube, dass er wirklich reinrutscht. Deshalb habe ich den hier mit auf diese Liste gepackt. Der Rest sind Spieler, die frühestens ab Runde 2 gehen. Genau. Wie gesagt, auf jeder Position ein. Also würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Quarterback. Hier habe ich Kellen Mond, den Senior von Texas A&M. 6'2½, 205 Pfund. Ist jetzt kein Elite-Athlet, aber für mich überdurchschnittlich. Ich mag seine Throwing Motion, die ist sehr, sehr, sehr schnell auch. Tolle Accuracy, vor allem bei schweren Würfen, also Off-Balance, bei enger Coverage, immer sehr genau. Er hat auch einen guten Deep Ball. Jetzt nicht Justin Fields-like oder Zach Wilson, genau, da. Aber mindestens auf Mac Jones-Niveau. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die Lücke zwischen ihm und Mac Jones gar nicht so groß. Also da ist in meinen Augen eine da. Aber so groß, dass man sagen könnte, Mac Jones geht in der Top 10 und er geht Runde 4, kann ich die nicht sehen. Also genau, ich mag seine Pocket Awareness, die ist eigentlich auch ziemlich gut. Ist nur teilweise sehr, sehr langsam im Decision-Making, was halt dann zu unnötigen Sacks führt. Er hat eigentlich keine Experience under Center, aber ist in der heutigen NFL eh nicht mehr so wichtig, weil wenn wir uns das mal anschauen, ist so das Hauptscheme eigentlich Shotgun. Die Hauptformation ist Shotgun, die gespielt wird. Ganz selten hast du mal, dass du einen QB under Center hast, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass du da als Quarterback im College mordsmäßig viel Erfahrung haben musst, um das dann in der NFL umsetzen zu können. Für mich ist ein High-End-Backup, ist Low-End-Starter vermutlich in der NFL und für mich auch tatsächlich besser als Kyle Trask, weshalb ich den spätestens in der dritten Runde ziehen würde. Genau, kommen wir zum Running Back. Hier habe ich Michael Carter, den Senior von North Carolina. Er ist 5'8 und 202 Pfund. Sein Blitz-Pickup ist ja eher schwach. Er versucht, das muss man ihm lassen. Aber gut, 5'8. Wenn du so klein bist, ist es natürlich schwer, 1,90 Meter Edge-Rusher teilweise zu blocken. Also gibt stärkere Waffen im Blitz-Pickup, aber das ist, denke ich mal, relativ klar. Ich finde ihn sowohl bei Inside- als auch bei Outside-Runs ziemlich gut. Er hat eine sehr, sehr starke Ball-Security, hat genau einen Fumble gehabt und das bei 379 Touches, das ist schon ordentlich. Er identifiziert in meinen Augen die richtige Gap, sehr schnell und auch zuverlässig. Und vor allem niedrige Tackle, also alles, was unterm Knie ist, bricht er eigentlich regelmäßig und relativ häufig. Außerdem ist es ein sehr explosiver Spieler, also er hat tatsächlich statistisch gesehen mehr als 8 Yards pro Carry. Er hat jetzt für mich nicht diesen Home-Run-Speed, dass wenn du sagst, oh, du verpasst einen Tackle, dann ist er über alle Berge, aber er ist jetzt auch nicht langsam. Also ich finde seine Geschwindigkeit vollkommen ausreichend, das ist jetzt nicht top of the charts, aber ich glaube, mit dem kann man definitiv zufrieden sein. Außerdem ist sein Route-Running für den Running-Back sehr, sehr stark und er ist auch eine gute Receiving-Option aus dem Backfield, gerade bei Screens und Checkdowns. Genau, für mich ist er definitiv eine Option in Runde 2. Für mich so, ich glaube, ich habe ihn auf 4 tatsächlich. Ich glaube, das ist mein Nummer 4 Running Back, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mein Big Board hat sich in letzter Zeit ein bisschen verändert. Also kann gut sein, dass ich ja durcheinander gekommen bin. Aber 3 oder 4, eins von beiden. Genau, auf Wide Receiver habe ich einen Spieler, den ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Und das ist Dwayne Askridge, der Redshirt Senior von Western Michigan. Er ist 5'9", 189 Pfund. Ist auch ein sehr, sehr starker Kick-Return, hat sehr, sehr viele Kicks auch während seiner Karriere returned, hat mir sehr gut gefallen. Er besitzt einen extrem gut ausgebauten Route-Tree, was mich bei so, Western Michigan, die spielen MAC, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also es ist schon eher eine kleine Schule, und dass die Receiver da so einen guten, ausgebauten Route Tree haben, ich glaube, er kann jede Route eigentlich ziemlich gut laufen, hat mich dann doch ein bisschen überrascht, als ich ihn in sein Tape gesehen habe. Also ich hab da deutlich einfältigere Sachen erwartet. Er kann auch wirklich auf dem Bierdeckel stoppen. Es ist echt satisfying, wenn man sein Tape schaut. Er ist im Vollsprint und er bleibt einfach stehen. Er bleibt einfach komplett stehen, ohne dass er irgendwie Meter verliert oder sonst irgendwas. Deshalb gerade auf Comeback Routes oder ähnlichen extrem stark, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Außerdem hat er starke Hände, besitzt gute Separation, wo man aber auch sieht, finde ich, dass er früher Cornerback gespielt hat, weil er einfach gute Counter-Moves gegen Press hat. Er weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Er weiß, was er tun muss, um den Cornerback abzuschütteln. Von dem her ist es definitiv was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Außerdem ist er aufgrund seiner Agilität und Schnelligkeit ziemlich gut in Yard-of-the-Catch-Situations. Genau. Explosiver Spieler mit Big-Play-Potenzial habe ich mir noch aufgeschrieben. 26,4 Yards pro Reception, das ist wirklich ordentlich. Für mich ein Spieler, der in der frühen Runde 2 geht. Also wenn die Eagles den mit ihrem Second-Round-Pick nehmen, dann wäre ich überhaupt nicht mad. Genau, kommen wir auch schon zu Tight End. Das wird eine relativ kurze Folge heute. Pat Freiermuth Jr. von Penn State, er ist 6'5", 250, war vor der Season noch der Nummer 1 Tight End, bis der absolute Durchbruch von Kyle Pitts stattgefunden hat. Ja, sein Blocking ist solide, aber jetzt nicht sonderlich gut. Also wenn du jetzt nicht unbedingt einen Blocking-Tight-End haben willst, warum auch immer du Blocking-Tight-End in der zweiten Runde ziehst, wohlgemerkt, ne? Aber dann ist er nicht so der richtige Mann dafür. Seine große Stärke ist halt einfach aufgrund seiner Körpergröße, sein Gewicht, aber trotzdem seinem Route-Running und seiner Schnelligkeit, ist er einfach ein absolutes Mismatch für Defender. Weil Linebacker sind zu langsam, um ihn zu covern. Die Corner können physisch nicht mithalten. Das ist halt einfach ein Traum, wenn du so einen Spieler hast. Genau. Gute Kombination aus Größe, Route Running und sicheren Händen. Eine Red Flag ist definitiv seine Schulterverletzung, die er sich dieses Jahr zugezogen hat. Weshalb er dann auch ab der Hälfte der Season nicht mehr gespielt hat. Ich sehe ihn so Mitte Runde 2. Wie gesagt, ist mein Nummer 2 Tight End. Ich habe jetzt Pitts als Tight End gelistet, obwohl er für mich viel, viel, viel mehr ist als ein Tight End. Also zwischen den beiden liegen Welten, gar keine Frage. Aber wahrscheinlich so der beste reine Tight End in diesem Draft. Dann gehen wir weiter zu Offensive Tackle. Hier habe ich Walker Little, den Senior von Stanford. Sehr, sehr, sehr spannender Spieler. 6'7", 309 Pfund. Und ist von den Voraussetzungen, denen, was er geleistet hat, wenn er mal gespielt hat, ein Top-3-Tackle-Prospect. Er hat einfach exzellente Range, Größe, Stärke, ist ein guter Athlet, aber er hat seit 2 Jahren kein Football mehr gespielt. Und das ist der große Knackpunkt bei ihm. Er ist sehr, sehr, sehr verletzungsanfällig. Also 2019 kaum gespielt, dann hat er einen Kreuzbandriss, 2020 jetzt den Opt-out gezogen. Dadurch haben wir kein Tape in den letzten 2 Jahren. Und das ist natürlich so eine Sache, weshalb der unnormal weit rutscht. Das wäre ein Spieler, der in der ersten Runde gegangen ist, wenn er diese Concerns nicht hätte. Aber bei ihm weißt du einfach nicht, kann er fit bleiben. Von dem her sehe ich den eigentlich frühestens so Mitte Runde 3, ist so meiner Meinung nach die Range, wo man den nehmen kann. Einfach als Projekt, wenn schief geht, mein Gott, dann geht schief, aber wenn es klappt, dann hast du hier einen All-Pro Left Tackle. Und ich glaube nicht, dass du da, ohne zumindest drüber nachzudenken, in Runde 3 vorbeigehen kannst. Genau. Gehen wir zu Interior O-Line. Hier habe ich einen Guard, nämlich Wyatt Davis, den Redshirt Junior von Ohio State. Er ist 6'4", 310. Instant Starter für mich, also wirklich Plug-and-Play-Spieler als Right Guard. Hat eine gute Power und Mobility. Sehr gute physische Voraussetzungen auch. Er ist groß, hat das passende Gewicht. Er hat gelegentlich Probleme, nach dem ersten Kontakt den Block dann auch zu halten. Also es ist sehr oft, dass er die Spieler mehr oder weniger anbumpt und dann, wenn er aber den Block halten muss, führt das halt dann doch zu Problemen. Trotzdem, das ist auch so die einzig wirklich große Schwäche oder sagen wir größere Schwäche, die ich in seinem Tape gesehen habe. Er ist mein Nummer 2 Guard und ich sehe ihn tatsächlich Anfang Runde 2. Also ich glaube nicht, dass es da so viele Interior-O-Line-Spieler gibt, die vor ihm gehen, gerade weil die 2 Spieler, die man so über ihm sehen könnte noch, abgesehen von Vera Tucker natürlich, der aber klar Runde 1 geht, sind Landon Dickerson und Creed Humphrey, das sind aber beide Center. Also da weiß ich jetzt nicht, inwiefern man das vergleichen kann, es kommt halt darauf an, was du brauchst, ne? Aber für mich als reiner Guard ist Wyatt Davis eigentlich so mein Nummer 2 Guard in dieser Class. Genau, Anfang Runde 2 habe ich schon gesagt. Dann wechseln wir auf die defensive Seite des Balles. Hier habe ich auf Defensive Tackle einen Spieler, den ich sehr, sehr spannend finde. J2Fele, den Redshirt Junior von USC. Er ist 6'3 groß, 315 Pfund. Spielt normalerweise eine Free Tag, aber auch Inside Shade, 4 Tag oder eine One Shade. Also er ist sehr flexibel einsetzbar in der D-Line, was mir sehr, sehr gut gefällt. Außerdem ist er ein guter Athlet, hat einen tollen Get-Off beim Snap, also kommt sehr, sehr schnell aus dem Stance raus und macht sehr schnell Druck. Generell gute Quickness habe ich mir noch notiert. Was bei ihm das Problem ist, im Running Game ist einfach, er liest die Blocking Schemes oft falsch und verliert den Überblick, wo der Football ist. Das willst du natürlich nicht sehen von deinem Defensive Tackle, dass er da komplett verwirrt ist und in den Double Team Block zum Beispiel reinläuft. Also eher ungünstig. Was auch noch eine Schwäche von ihm ist, ist es, dass sein Pad Level einfach zu hoch ist. Und das hindert ihn einfach daran, seine Explosivität wirklich und seine Kraft richtig einzusetzen, weil er einfach einen viel zu hohen Schwerpunkt hat. Der ist einfach viel zu einfach wegzuschieben. Und daran muss er auf jeden Fall arbeiten. Ich bin aber auch der Meinung, dass das was ist, was du mit gutem Coaching auf jeden Fall hier verbessern kannst. Genau. Das habe ich mir notiert. Definitiv ein Free-Down-Interior-D-Liner in der NFL. Der kann eigentlich alles spielen, was gefordert ist. Es fehlt halt so der Feinschliff. Ich sehe den so Ende Runde 2, wenn man sehr auf sein Talent pocht, bis Ende Runde 3. Also das ist so die Range, in der ich glaube, dass er gehen wird und in der ich ihn auch persönlich nehmen würde. Vermutlich eher Runde 3 als Runde 2. Defensive End, ein sehr, sehr spannender Spieler. Joe Tryon, der Ratchet Junior von Washington. Er ist 6'4", 251 Pfund. Kann sowohl upright als auch hands in the dirt spielen, was ich sehr, sehr spannend finde, weil es viele, gerade im College, einfach viele Edge-Rusher gibt, die einfach nur for free spielen, hands in the dirt. Ja, bestes Beispiel dafür vielleicht Björn Werner, wo sich dann auch zeigt, was du für Schwierigkeiten damit in der NFL bekommen kannst. Wenn du deine ganze Football-Karriere hands in the dirt Edge-Rusher spielst und dann zu einem Free-4-Team kommst, auf einmal Outside-Linebacker spielst, wo du upright stehst, kann das zu sehr, sehr großen Problemen führen. Ist wahrscheinlich auch, abgesehen von seinen Verletzungen, der Grund, warum Björn Werner in der NFL nie wirklich funktioniert hat, leider Gottes. Das Problem wirst du bei Joe Tryon nicht haben. Also, der hat beides im College gespielt, auch regelmäßig. Der wechselt das auch unter dem Spiel oft ab. Ich finde seine Body Control und seine Agility, gerade bei seiner Größe, einfach grandios. Er hat tolle, flüssige Hüften, ist explosive off the edge. Ja. Und wie gesagt, flexibel einsetzbar, was ihn gerade für NFL-Teams, finde ich, oder denke ich, sehr attraktiv machen wird. Du kannst ihn Outside Linebacker bei einer Outfront spielen lassen oder du lässt ihn Gewicht draufpacken und er spielt 4-3 Defensive End. Da sehe ich bei ihm überhaupt gar kein Problem. Also das ist wirklich ein Spieler, wo du dann die Wahl hast und sowas hat natürlich enormen Wert. Ich sehe ihn Anfang bis Mitte Runde 2. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht Ende Runde 2, aber alles danach kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass er noch auf dem Board ist. Kommen wir zu Cornerbacks und hier habe ich einen Spieler, auf dem andere deutlich niedriger sind als ich, aber den ich einer meiner absoluten Draft-Crushes dieses Jahr, Ifeatu Melifonwu von Syracuse. Er ist Redshirt Junior, 6'2", 212 und da haben wir es auch schon. Er hat eine geniale Größe für einen Cornerback. Die meisten Cornerbacks, die aus dem College kommen, 5'10", manchmal 5'9", vielleicht mit Glück 6'. Aber er ist 6'2". Was Besseres kann dir kaum passieren und dazu noch super athletisch und physisch. Hat gute Ballskills. Das ist für mich einfach ein Corner, den du perfekt einsetzen kannst. Das ist ein absoluter Traum meiner Meinung nach. Zusätzlich ist er ein sicherer Tackler und gut in Run-Defense. Von dem her kannst du ihn gut in Zone einsetzen. Einfach durch seine Größe und seine Ballskills ist er in Zone super. Alles, was in seiner Zone ist, deckt er ab. Der hat schnelle Füße, eine tolle Physis, was ihn für mich zu einem super Man-to-Man-Corner macht. Gerade wenn du gegen, nehmen wir mal die Seahawks spielst. Du hast einen DK Metcalf. Wer soll den covern? Den coverst du nicht mit einem 5'10-Cornerback. Nie im Leben. da brauchst du ein physisches Biest. Da brauchst du jemanden, der physisch spielen kann und der die physischen Voraussetzungen dafür hat. Beispiel dafür hat man letztes Jahr sehr, sehr gut gesehen. Wer hat es am besten gemacht? Jalen Ramsey. Ich schau gerade nochmal, wie groß Jalen Ramsey ist. Ja, 1,85, 88 Kilo. Das sind ähnliche Maße. Ja, 6'1 ist 1,83. Jalen Ramsey ist auch um die 6'2. Und nur solche Leute können solche Spieler stoppen, weshalb ich der Meinung bin, dass Milifonwu einfach einen extrem hohen Wert haben wird. Dazu könnte man noch sagen, du kannst ihn theoretisch als Safety oder positionslosen Sub-Package-Defender einsetzen. Halte ich persönlich jetzt für Verschwendung. Ist meiner Meinung nach ein guter Plan B, falls jetzt Outside Corner nicht funktioniert. Aber das ist für mich ein Spieler, der in ein paar Jahren einer der Elite-Corner der NFL sein kann, wo sich alle denken, wow, wie war der zu dem Zeitpunkt noch auf dem Board? Deshalb ist er auch tatsächlich mein Nummer 3 Corner. Ich habe den vor JC Horn. Ja, ich höre schon die Rufe, dass ich bescheuert bin. Einfach absoluter Crush von mir. Ich bin auch kein großer JC Horn-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht überrascht, wenn er Ende Runde 1 geht. Ich sehe den aber realistisch eher in Runde 2. Die meisten Boards, die ich gesehen habe, ist er eigentlich auch so denn zwischen Nummer 6 und Nummer 10. Weil einfach die meisten haben Farley, Surtain, Horn, Newsom, Stokes, teilweise noch Asante Samuel davor. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass der in der ersten Runde geht. Genau, dann kommen wir auch schon zum letzten Spieler. Auch ein sehr, sehr spannender Spieler, der für mich eigentlich auch wirklich First-Round-Talent hat, aber aus mehreren Gründen in die zweite Runde fällt. Rede ist hier von Safety Andre Sisko, dem Junior von Syracuse. Auch er hat eine gute Größe, nicht die Elite-Größe von Milifonwu, aber er ist genau 6 Foot groß, wiegt 203 Pfund. Absoluter Ballhawk, also wenn man sich seine College-Stats anschaut, dann bleibt einem der Mund offen. Der Junge hat in 24 Spielen 13 Picks und 14 Pass-Breakups. Das ist insane. So, den Spitznamen Big Play Sisko hat er sich verdient. Die Frage ist nur, ob man das so positiv oder negativ sehen will. Das Problem bei ihm ist einfach, er geht sehr, sehr oft fürs Big Player. Also er ist wirklich ein Freelancer und dadurch sind halt auch mal Blown Coverages dabei. Und dadurch gibt er auch mal einen Touchdown oder sehr, sehr viele Yards ab. Das ist natürlich was du nicht sehen willst in der NFL, das ist ganz klar. Aber er hat einfach eine mega Size und Athletik. Und deshalb verstehe ich, dass er im College so gespielt hat. Ich meine, es hat ja auch einen gewissen Value, aber es darf halt nicht zu sehr Freelancer-mäßig werden. Und du darfst halt nicht vergessen zu covern. Sonst wirst du in der NFL nicht funktionieren. Da sind die Quarterbacks auf einem Level, dass du sie nicht einfach mal ausgucken kannst, so wie du es vielleicht im College konntest. Was für mich auch noch ein großes Problem ist, ist, dass er technisch noch ziemlich raw ist. Also gerade was Tackles angeht, die sind sehr unsauber. Da verpasst er auch des Öfteren mal eins, was ich gerade als Strong Safety scheiße finde. Also für mich ist er eher ein Free Safety, was sich an seinem Playstyle sowieso bemerkbar macht. Außerdem hat er für mich noch Probleme in Man Coverage teilweise, die auf jeden Fall behoben werden müssen. Größeres Problem sind auch noch seine Verletzungen. Er hatte eine Lower Body Verletzung. Ich glaube, das ist was am Knie war, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Da ist er Anfang der Season mit einem Mitspieler während im Spiel zusammengeprallt und hat sich da irgendwas verletzt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall hat er auch die ganze Season mehr oder weniger verpasst. Das war im Georgia Tech Spiel. Das müsste das zweite oder dritte Spiel der Season gewesen sein, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Genau, für mich hat er, so als kleines Fazit, alle Tools, um Top-Free-Safety in der Liga zu werden, gar keine Frage. Aber er braucht Zeit und er braucht gutes Coaching, damit du eben diese Unsauberheiten, die er in seinem Spiel hat, rausbekommst. Ich sehe ihn Ende Runde 2 bis Anfang Runde 4, wo sich jetzt manche denken würden, hast du nicht gesagt, der hat First-Round-Value? Habe ich gesagt. Problem ist, der Positional Value von Safeties, wir haben letztes Jahr gesehen, also McKinney oder ein Grant Delpit, die alle in der ersten Runde hatten, sind in die zweite Runde gefallen. Gerade McKinney, wo ich den angeschaut habe und mir dachte, Junge, der geht safe in der ersten Runde. Antoine Winfield, der letztes Jahr einer meiner großen, großen Draft-Crushes war, ist auch erst in Runde 2 gegangen. Kyle Duggar ist erst in Runde 2 oder 3 gegangen. Ich glaube, irgendwo in den 60ern zu den Patriots, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also, du siehst schon, Safeties haben einfach einen geringen Positional Value und Safety ist auch eine Position, selbst dass viele Safeties auch einfach keine Vertragsverlängerung bekommen, die du in Free Agency ganz gut holen kannst. Weshalb Safety Prospects eigentlich immer weiter fallen. Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die erste Safety in Runde 2 geht, dann ist es für mich Trevon Morrick, danach habe ich Javon Holland und dann kann man für mich über Andre Sisko diskutieren. Von dem her kann ich mir den einfach schlichtweg nicht vor Ende Runde 2 vorstellen. Genau. Ja, das wäre es dann auch schon. Heute haben wir mal eine kürzere Folge. War auch eine sehr, sehr stressige Woche für mich. Deshalb bin ich froh, dass wir das jetzt alles hinter mir haben. Für nächste Woche muss ich mal schauen, was ich aufnehme. Also wenn es da irgendwelche Wünsche oder Vorschläge gibt, dann werde ich auch noch mal eine Umfrage auf Instagram machen. Also da gerne Ideen abgeben. Genau, und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.